Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go, der Podcast für alle Führungskräfte, VerantwortungsträgerInnen und HR-Verantwortliche aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Leadership für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir im Podcast, und zwar Johannes Füß. Er ist Senior Vice President bei HM Wellpass und hat die Level Up HR Community gegründet. Ein Netzwerk, in dem sich HR-Verantwortliche und GestalterInnen organisationsübergreifend austauschen. Und genau aus dieser Perspektive heraus sprechen wir heute über zwei zentrale Aspekte gesunder Arbeit. Zum einen die Frage, wie wir Leistung in einer komplexen Lebensrealität neu verstehen müssen, und zum anderen, welche Rolle Organisation und Führung dabei spielen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen wirksam und gleichzeitig gesund arbeiten können. Wenn du dich also fragst, wie du Leistung in deinem Team einordnen kannst, ohne Druck weiter zu erhöhen, oder wie du als Führungskraft den Rahmen so gestaltest, dass die Menschen langfristig leistungsfähig bleiben, dann bekommst du in dieser Folge konkrete Perspektiven. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 110. Und damit herzlich willkommen beim Leadership to Go Podcast. Ich habe eben schon angekündigt, dass ich heute wieder einen Gast da habe, und damit herzlich willkommen an dich, Johannes.
Dankeschön, Romy, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
So, und bevor wir einsteigen, gibt es natürlich immer eine Check-in-Frage. Und meine Frage heute an dich ist: Welcher Wert ist dir wichtig und wie zeigst du dies durch dein Handeln?
Bezogen auf Arbeit oder bezogen auf generell?
Ich habe es extra nicht spezifiziert. Das heißt, du darfst es dir aussuchen, was du da an der Stelle am liebsten beantworten möchtest.
Boah, das ist schwer. Ist Wachstum ein Wert?
Ich würde sagen, ja.
Dann würde ich sagen, es ist Wachstum. Persönlicher Wachstum ist total wichtig, weil der ist für beides, für Beruf und für privat ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass ich privat stärker und zuerst gewachsen bin als beruflich. Ich glaube, dass ich bin jetzt Familienpapa, habe einen 7-jährigen Sohn und eine 2-jährige Tochter. Und davor war ich halt so, habe das Leben genossen, und da habe ich erstmal gelernt, was es bedeutet, so wirklich Verantwortung zu übernehmen und in die Rolle reinzuwachsen. Und hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat auch ausgestrahlt ins Berufliche rein. Mir war es halt immer wichtig, gut in meinem Fach zu sein, und das hat sich aber auch über die Zeit weiterentwickelt, meine Tätigkeit, und habe da auch wachsen dürfen. Und ich finde, Wachstum macht total Spaß. Das ist so das Salz, das einen früh aufstehen lässt und motiviert in den Tag gehen lassen kann, weil jeder Tag irgendwie dann anders ist wie der Tag davor und man auch gar nicht weiß, wo wachse ich denn in der Zukunft hin. Deswegen glaube ich, Wachstum ist mein treibender Wert.
Und ich finde es total spannend, weil du ja jetzt eben so die Frage gestellt hast, so privat oder beruflich. Und wenn wir meistens uns dann über die Werte nochmal mehr Gedanken machen, merken wir, die Werte, die uns wirklich im Kern total wichtig sind, wollen wir ja in beiden Bereichen leben. So, und ja, diese Entwicklung und Wachstum. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, du bist Papa, und gleichzeitig hast du ja auch einen Job. Ich habe es ja schon gesagt, dass du bei HM Wellpass arbeitest im Intro. Aber vielleicht magst du dich noch einmal kurz vorstellen, wer bist du? Du hast schon gesagt, deine Rolle als Vater hat dich geprägt. Was hat dich vielleicht noch geprägt? Was sollten die ZuhörerInnen unbedingt von dir wissen, bevor wir sozusagen in den Hauptteil einsteigen?
Also Johannes, bei LinkedIn steht Senior Vice President bei HM Wellpass. Ich leite den Vertrieb, den globalen, bei Wellpass. Sind total stolz auf das, was wir geschaffen haben. Wir haben jetzt über 500 Millionen Umsatz im Jahr und sind von echt so 20 Millionen gestartet, als ich gekommen bin. Aber das ist gar nicht das, worauf ich wirklich stolz bin. Ich bin stolz drauf, bei Eton mit meinen Kollegen und mit meinem ganzen Leadership-Team und auch CEO zusammen eine Kultur geschaffen zu haben, wo Leute gerne für und mit uns arbeiten. Ich habe Mitarbeiter, die rentenberechtigt sind und trotzdem dabei bleiben. Jetzt nicht, weil sie in Altersarmut sind, sondern einfach, weil sie total Bock haben, darauf bei uns zu bleiben. Und das ist halt das, was mich ausmacht, was mir Spaß macht, was so eine Art Purpose ist. Es ist klar, natürlich, wir arbeiten für Geld, aber es ist halt die Wachzeit, die wir hier am meisten verbringen, von Montag bis Freitag. Und die muss doch Spaß machen. Klar muss Leistung am Ende das Entscheidende sein, wofür wir auch entgolten werden. Aber du kannst halt Leistung entweder bringen in einem Umfeld, das dich krank macht und nicht gesund für dich ist. Oder, und das ist das, was mir mehr Spaß macht in einem Umfeld, das an Energie gibt und wo man eben wachsen kann.
Und da sehen wir ja auch wieder diesen Wert. Also was ich jetzt so bei dir raushöre, ist Wachstum sowohl als die Organisation entwickelt sich auch weiter, ja, also, und ich will jetzt nicht finanzielles Wachstum, aber so einfach Unternehmenswachstum und gleichzeitig, und es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern was ich bei dir rausgehört habe, so ein gleichzeitig ein Wachstum für den Einzelnen und für den Menschen, der in dieser Arbeit ist, so. Und du hast ja eben schon gesagt, so, du bist Papa, du bist aber auch sozusagen eine große Führungskraft bei HM Wellpass. Und gleichermaßen haben wir ja ganz, ganz viele Rollen. So, und wie verstehen wir eigentlich Arbeit? Wird ja jetzt auch momentan sehr, sehr stark diskutiert. Müssen wir die Arbeitszeit erhöhen? Müssen wir eigentlich mehr leisten? Gleichzeitig hast du gesagt, eben, dir ist es auch sehr, sehr wichtig, ein Umfeld zu schaffen, wo ich morgens gerne hingehe, ja, wo ich da sein möchte wegen der Arbeit, so, weil ich da auch vielleicht selber wachse und selbstwirksam sein kann. Wie würdest du diese Diskussion gerade um Arbeit, Leistung und in diesem Spannungsfeld einordnen und wie muss eigentlich die Art von Arbeit, du hast ja eben schon gesagt, es muss auch diesen Fokus von Gesundheit dabei haben, aussehen deiner Meinung nach?
Ja, fangen wir mal, weil du es gerade aufgebracht hast, von der politischen Diskussion an, die in der Gesellschaft gerade getrieben wird. Ich finde das nicht gesund, was diskutiert wird, weil es zu kurz gegriffen ist, weil es einfach pauschal gesagt wird, wir müssen mehr arbeiten. Gemessen an was denn? Wenn wir es messen an Zeit, kann man das gerne machen, aber es muss doch gemessen am Output werden, weil die Arbeit, wie wir sie heute machen, so vielfältig ist, wie die Gesellschaft ist, weil genau das, was du gesagt hast und angeteasert hast, wir halt einfach so viele Hüte aufhaben. Wir sind nicht nur der Arbeitnehmer, wir sind der Papa, der Ehemann, wir sind auch ein Individuum. Wir wollen uns vielleicht für die Gesellschaft engagieren, wir wollen uns vielleicht für Care-Arbeit engagieren. Das muss auch alles berücksichtigt werden. Und wenn ich das als Arbeitgeber berücksichtige, dann verstehe ich auch den Arbeitnehmer als Ganzes und kann damit mit ihm am produktivsten zusammenarbeiten. Dann geht es natürlich darum, was du gerade gesagt hast, auch Arbeit muss natürlich entgolten werden. Das heißt, was ist der Input, muss aber dann entsprechend den Output auch messen. Und den sollte man nicht mit traditionellen, wie lange ist jemand im Büro oder wie lange ist jemand online messen, sondern muss sich halt dann Leistungsmessungsinstrumente überlegen, die der neuen Welt, einer produktiven, leistungsfähigen Welt gerecht wird. Ob das jetzt OKR-Maßnahmen sind oder andere, muss man im Individuellen gucken. Das kommt natürlich darauf an, es ist Blue-Color, White-Color, es ist mehr kreativ schöpfende Arbeit, es ist mehr repetitive Arbeit, das muss man anpassen. Aber ich glaube, die Messgröße grundsätzlich, Zeit, ist die falsche. Wenn wir von Output reden und wirklich auch eine Leistungsgesellschaft haben wollen, dann muss man aber auch, finde ich, die Bezahlung ein Stück weit an dem Output messen und koppeln. Das heißt, ein fixes Gehalt wäre jetzt nicht, wofür ich stehen würde. Gut, ich bin im Vertrieb, ich kenne es nicht anders. Ich habe immer schon in variablen Zielerreichungsdimensionen mein Geld bekommen. Ich glaube aber, dass es, wenn man das durchdenkt und gut macht, auch für andere Fachbereiche übersetzen kann. Und dann hast du ein System, das durchlässig ist, das dynamisch ist, das die Komplexität der Hüte, die ein Arbeitnehmer hat, berücksichtigt und aber dann auch fair Anreize setzt. Jemand, der halt für sich selbst entscheidet, etwas leistungsschwächer zu sein oder sein zu müssen, der kriegt halt etwas weniger Geld und der halt Vollgas geben will, kriegt halt mehr. Das wäre, wenn du so willst, meine Antwort drauf.
Ich würde dich da gerne nochmal challengen, weil ich nämlich ganz viel diese Begriffe gerade höre und da auch in Diskussionen war. Ja, so, ich glaube, Input ist ja ganz stark so, wie viel Zeit geben wir erstmal rein? So, und ich kann ja auch einfach 8 Stunden entspannt am Schreibtisch sitzen und gar nichts machen, wenn ich es jetzt mal sehr überspitzt formuliere. So, wir können natürlich auch im Output gucken, was kommt raus? Ja, welche Ziele habe ich erreicht? Was habe ich eigentlich für das Unternehmen erwirtschaftet? Und vielleicht können wir noch vom Gedanken ein Step weitergehen, wo ich immer so sage, ist es nicht eigentlich wichtig, auch zu gucken, weil wir sind, und das hört man ja auch ganz oft, ganz viel beschäftigt. Und manche sagen trotzdem, sie wissen gar nicht, was sie damit bewirken oder was sie dafür tun. Und dass wir oft Ziele verfolgen, aber gar nicht wissen, sind es überhaupt die richtigen Ziele? Ja, also und den Fokus und die Priorisierung zu setzen. Und ist es vielleicht auch wichtig, dass wir Arbeit mehr von welchen Impact gestalten wir? Und du hast jetzt eben ja auch gesagt, wir sind auch in der Rolle, wo wir vielleicht gesellschaftlich was zurückgeben wollen. Und ich sehe da auch die Verantwortung bei den Unternehmen. So, und das hat ja auch, ja, Impact. Impact für den einzelnen Menschen, der dort arbeitet, Impact für die Organisation oder auch Impact für die Gesellschaft, die sich vielleicht nicht gerade in wirtschaftlichen Zahlen dann sichtbar macht.
Ja, das ist eine wahnsinnig schwere Diskussion, weil Impact für die Gesellschaft hat Care-Arbeit, wird aber monetär halt 0,0 entlohnt. Ne? Das ist unfair. Das ist eine endlose Diskussion, die man ja gerade gesellschaftlich führt. Ich habe darauf keine Antwort. Ich glaube nur, dass als Arbeitgeber wir dafür sorgen sollten, und das ist das, was ich beeinflussen kann. Also ich kann den gesellschaftlichen Diskurs vielleicht inhaltlich mitgestalten, aber ich kann es nicht beeinflussen. Ja, was ich als Arbeitgeber machen kann, ist, ich kann schauen, dass der Sinn, den ich durch meine Wertschöpfung hier im Unternehmen habe, so impactvoll, so sinnvoll wie möglich gestalten kann. Und ich kann jetzt sagen, Johannes, ihr verkauft Clubmitgliedschaften, also Gymmitgliedschaften, ja, kann ich machen. Oder ich kann sagen, okay, nee, wir haben eine Vision, wir wollen nämlich die Gesellschaft präventiv schützen. Wir wollen von Repair to Prevention gehen. Wir wollen, dass die Menschen, die möglicherweise aufgrund ihres Lebensstils heute in 10, 15, 20 Jahren ungesund sind, krank sind, ausfallen, erschöpft sind, heute schon intrinsisch motivieren, in ihre Gesundheit zu investieren. Und da hast du dann als Arbeitgeber ein Umfeld geschaffen, der einen gesellschaftlichen Impact hat und hast zugleich natürlich einen Purpose für deine Mitarbeiter geschaffen, die halt total Bock drauf haben, an dieser Vision zu arbeiten.
Und da sind wir ja schon auch wieder in so einem nächsten Spannungsfeld, ja, weil wenn wir sozusagen sagen, ihr verkauft Club-Mitgliedschaften, so mit Wellpass, könnte man natürlich jetzt so sagen, ja, warum soll sich jetzt die Organisation um die Gesundheit des Einzelnen kümmern? Wenn ich auch manchmal so das Thema Emotionen im Job, dann kommt so oft so, na, wir sind doch kein Therapieraum, da soll doch der Einzelne bitte in die Therapie gehen, dafür bin ich nie verantwortlich. So, ich habe auch einfach eine Erwartung, ein Mensch kommt her und arbeitet. So, und gleichzeitig können wir es ja aber auch von einer anderen Perspektive sehen, so Organisationen sind zwar nicht, ich sag mal, für das Glück des Einzelnen verantwortlich, aber ja, in der Verantwortung, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem der Mensch sich zeigen kann und auch Leistung erbringen kann. So, jetzt sehe ich schon, dass du ganz stark nickst. Und ich glaube, da würde ich gerne mit dir nochmal reinschauen, so wie können wir da eigentlich auch die Vision von Wellpass mithin verorten? Weil ich glaube, da kommt der ja sehr stark auch her. So, und wo siehst du da die Verantwortung von Organisationen?
Also total. Also du hast in deiner Frage meine Antwort im Prinzip schon gegeben. Genau das unterstreiche und habe das auch in 1000 anderen Gesprächen gesagt. Ein Arbeitgeber ist nicht für die Gesundheit des Individuums verantwortlich. Er ist kein Therapeut. Das ist, wir reden jetzt in der Gesellschaft auch über diesen Nanny-Staat, wo die Politik glaubt, alles übernehmen zu müssen und wir so 1000 Fallnetze haben. Nein, da bin ich ganz, ganz, ganz dagegen und sage, das Individuum hat die Verantwortung über sein eigenes Leben selber. Aber der Rahmen, in dem sich das Individuum bewegt, und ich spreche jetzt gerade vom Unternehmen, der muss natürlich gesetzt werden, dass du dich frei entfalten kannst. Und das ist die Aufgabe der Arbeitgeber, das ist die Aufgabe von HR, das ist die Aufgabe der Führungskräfte, ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute vor allem nicht krank werden, aber das ist so das Minimum, aber vor allem, dass sie wirksam sein können, dass sie sich entfalten können, dass sie wachsen können. Und ich werde dann oft mal so gefragt, okay, was bedeutet das konkret? Das sind so Kalenderzettel, die du gerade runterredest. Nee, ich sehe eher da so 4 konkrete Säulen, an denen man zusammen was Führungskraft, Arbeitgeber, HR arbeiten müsste. Die erste Säule ist ganz klar starke Investitionen in die Kultur. Das fängt an bei einer psychologischen Sicherheit. Psychologische Sicherheit geht dann her mit einer Fehlerkultur, also einer gesunden Fehlerkultur, dass ich einfach Fehler machen darf, dass ich ausprobieren kann, dass ich meine Meinung sagen kann, solange sie produktiv ist, solange sie auf eine Lösung hin ist, solange ich aus den Fehlern lerne. Das wird oft vergessen, dass ich Sachen offen ansprechen kann, nicht in einem Meckerstatus, alles ist doof, sondern ich spreche die Sachen an, weil ich eine Lösung habe, gehe in den Diskurs, versuche mich zu reiben mit anderen, die eine Meinung dazu haben und treffe dann eine Entscheidung, dass man im Inhalt divers ist, aber in der Kommunikation, im Umgang miteinander wertschätzend ist. Und es wird ganz oft durcheinander gebracht, dass nur weil jemand eine andere Meinung hat, dann darauf abgeschlossen wird, der mag mich nicht, falsch. Also da kann man kulturell wahnsinnig viel arbeiten. Das Zweite, was ich immer wieder sehe, was Leute krank macht und das aber auch das selbst auch erlebt habe, ist, wenn du halt wackelige, unklare Strukturen hast, ne? Also wenn du schlampige Prozesse hast, wenn du eine Digitalisierung vorantreibst und dann schlechte Prozesse digitalisierst, wenn die Schnittstellen zu anderen Fachbereichen nicht klar definiert sind, wenn du unrealistische Erwartungen hast, wenn du starre Arbeitsmodelle hast, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass eben gerade die flexiblen notwendig sind wegen den ganzen vielen Hüten, die wir aufhaben. So, das ist auch etwas, was du als Führungskraft und als Arbeitgeber gestalten kannst und wo du natürlich mit HR zusammen Hand in Hand gehen kannst. Und dann, weil ich gerade so oft Führungskräfte gesagt habe, die müssen geschult werden. Ich erlebe es so oft, werden Leute, die gute Fachkräfte sind, in Führungsrollen gehoben, ohne trainiert zu werden. Für mich ist Führung ein eigener Job. Als ich vom aktiven Sales raus bin und in eine Führungsrolle gehoben wurde, habe ich festgestellt, so, ich fange von null an. Also, und da muss man investieren. Und es vergessen ganz, ganz viele. Es gibt, also, das ist ja kein Hexenwert. Es gibt ja ganz viel Literatur, ganz viele Frameworks, wie Führen heute geht, wie Leadership geht. Und da wird auch oft Leadership und Management komplett krass durcheinander geschmissen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und genau das muss eben gelernt werden. Und die vierte Säule ist, du brauchst natürlich gerade heute in der jetzigen Welt, wir hatten es vorhin ja gesprochen, KI ist vor der Tür, du musst halt die Leute auch inhaltlich mit den Ressourcen enablen, du musst die richtigen Tools zur Verfügung stellen und aber auch Tools eben für die Selbstfürsorge, die wir gerade gesagt haben. Und das ist halt das, wo Wellpass dann mit reingeht, wo wir dann sagen, okay, wir sind halt das Tool, das ihr nutzen könnt, liebe HR, lieber Arbeitgeber, um eure Mitarbeiter die beste Selbstfürsorge zu geben.
Und da kann ich ganz, ganz gut anschließen und sozusagen wieder so einen Bogen machen zwischen deiner ersten Säule und deiner vierten Säule, ja, weil die ja, glaube ich, auch alle sehr stark zusammenspielen. Und ich glaube, wir brauchen in Arbeit sozusagen einen Shift vom Denken, höher, schneller, weiter, ja, wie kann ich eigentlich noch mehr Arbeitsleistung aus meinen Menschen heraussaugen hinzu, wie können wir eigentlich die Umgebung schaffen, dass sie das Potenzial nutzen können und dann ist nämlich Selbstfürsorge einfach dieser Raum so, dass sie dann überhaupt wirken können und das hängt halt auch ganz stark mit der Kultur zusammen, denn ich glaube, wenn wir keine psychologische Sicherheit haben, werde ich nicht sagen, ich blocke mir von 12 bis 14 Uhr für meinen Sport eine Zeit, ja, weil ich dann vielleicht denke, die anderen denken, ich arbeite nicht oder ich trinke hier nur Kaffee und will mich aus bestimmten Sachen herausziehen. So, also das spielt ja ganz stark ineinander über. So, und du hast auch gesagt, so, wir müssen schauen, dass wir auch Strukturen schaffen, die flexibler sind, damit wir diese Rollen von Elternsein, Freundschaften, vielleicht Partnerschaft und gleichzeitig ja auch die Rolle, die wir in der Arbeit ausfüllen, gut miteinander zu verbinden. Und dann ist es halt auch wichtig zu sagen, okay, vielleicht kann ich, wenn ich zu Hause sitze, von 20 bis 22 Uhr, wenn meine Kinder schlafen, noch arbeiten, aber ich könnte da vielleicht nicht zum Sport gehen. Und wie können wir eigentlich dieses Arbeitsumfeld schaffen, dass diese Aspekte, die wichtig sind für die Gesunderhaltung des Menschen, so flexibel anzubieten, dass ich nicht weniger arbeite, aber vielleicht wirksamer arbeite?
Ja, total. Also kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, du kannst als Führungskraft Sachen machen, um sogar sozusagen einen Tick the Box zu machen, habe ich erfüllt. Was meine ich damit? Klar, du kannst völlig egal, ob das ist irgendein Benefit ist, ihnen halt einkaufen und sagen, hey, wir haben total die coolen Benefits, oder du überlegst dir halt, und das ist halt, was zum Glück auch viel HR entscheidet und sagt, nee, wir wollen mit Benefits steuern, das ist ein Steuerungselement, und wenn ich eben sage, ich möchte in die Gesundheit meiner Mitarbeiter investieren, erstens, um das KPI Sick Day Reduction positiv zu beeinflussen, aber zweitens, weil es Wellpass geschafft hat, dass es eben nicht einfach nur irgendein Produkt ist, sondern dass es halt wirklich ein Lifestyle-Produkt geworden ist, das so vielfältig ist wie meine Belegschaft, und total nachgefragt wird, wow, Wellpass hat es geschafft, ein Employer-Branding-Tool zu sein. Und das gilt es dann einfach auszubauen. Und Employer-Branding-Tool bedeutet genau das, was du gesagt hast, eben, dass du das Produkt auch lebst, dass du die flexiblen Strukturen zulässt, dass man in der sogenannten Arbeitszeit Wellpass auch nutzen kann und zum Sport gehen kann, weil das nämlich auch ein Bindungselement ist, weil du den Sport nämlich dann mit den Kollegen machst, mit denen du dich gut verstehst, und weil du eine Gemeinsamkeit hast. Die einen gehen gemeinsam laufen, die anderen gehen gemeinsam ins Yoga, die anderen gehen gemeinsam in die Boulderwelt. Und da ist es doch mir als Arbeitgeber egal, ob das jetzt gerade von 13 bis 14 Uhr ist oder was auch immer, weil die Produktivität, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin vom PC am geringsten produktiv. Vom PC, da schaffe ich es, meine transaktionalen Tätigkeiten, E-Mails arbeiten, Slack-Nachrichten arbeiten, das kriege ich weg. Aber die wirklich wertschöpfenden Arbeiten, kreativ zu denken, die Organisation weiterzuentwickeln, mich einzubringen, neue Ideen zu kreieren, die kommen bei mir persönlich beim Laufen, beim Duschen, beim Kinder ins Bett bringen, beim, keine Ahnung, beim Kochen, bei solchen Tätigkeiten, wo ich den Raum meinem Kopf gebe, meinen Neuronen gebe, um halt wirklich kreativ zu sein. Und das ist ja dann, das ist ja auch Arbeitszeit sozusagen, nur halt nicht gemessen in der Stempelkarte. Deswegen, um deine Frage konkret zu beantworten, es ist ein, Wellpass ist kein Produkt, sondern ein Lifestyle-Ding, das eben einfach hilft, eine Kultur zu etablieren, die dich produktiver macht.
Ich würde da sogar noch weitergehen, was andere sagen, aber ich habe zwei Aspekte, und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich darf es nicht vergessen, ich darf es nicht vergessen.
Erzähl.
Weil du hast ja eben gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Management und Leadership.
Ja.
Und ich finde, das können wir auch ganz stark an, wie kaufe ich Wellpass ein? Kaufe ich, als auf meiner To-Do-Liste steht, ich muss irgendwas, einen Benefit schaffen, so, und dann ist es für mich Management, ja, zack, ich habe das organisiert, oder denke ich das im Kreis vom Leadership? Wie können wir eigentlich Wellpass integrieren und das sozusagen, ja, auch die Strukturen schaffen, dass zum Beispiel Mitarbeitende gemeinsam zum Sport gehen, dass es zum Lifestyle wird, so, und das ist für mich da auch schon ein Unterschied. Also wie integriere ich Wellpass in unsere Vision und sehe es nicht nur als Benefit? Und den zweiten Punkt, du hast eben gesagt, es ist nicht ein Produkt, sondern ein Lifestyle. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, nee, es ist eine Arbeitskultur. Denn wenn wir nochmal an unser Gespräch von ganz von Anfang denken, ja, wir sind, glaube ich, vom Input gekommen, so Arbeitszeit, so da dürfen wir eigentlich nicht mehr denken. Output wären, wenn wir nur sozusagen Ziele. Weil wenn wir wirklich vom Impact denken, ist es egal, wie du gesagt hast, wo die Ideen entstehen. Und vielleicht reicht es sogar aus, wenn wir 2 Stunden bouldern gehen mit den KollegInnen, weil da die tollsten Ideen, und das zeigen ja auch Studien, ja, also es gibt ja auch Offices, wo solche Bikes stehen, weil wir einfach in Bewegung kreativer sind. Also ich habe auch mal die PSI-Theorie gehabt, weil ich war ja ursprünglich mal Lehrerin, so, und diesen kreativen Modus schaffen wir durch Bewegung. Also nicht umsonst gibt es ja in diesen ganzen Design-Thinking-Räumen keine Stühle, wo man sitzen kann, sondern Stehtische. Ja, so, und das können wir natürlich auch unterstützen. Deshalb würde ich sagen, Wellpass ist Arbeitskultur, weil wir nämlich sagen, Arbeit besteht nicht mehr darin, dass ich am Schreibtisch sitze, sondern wir verstehen Arbeit so, wo können wir eigentlich eine Wertschätzung generieren? Und es reicht vielleicht auch manchmal, wenn wir einfach 2 Stunden bouldern gehen, weil wir da besonders kreativ waren.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich antworten soll, weil du schon mal eine Antwort gegeben hast. Willst du vielleicht bei mir im Sales anfangen? Du machst das echt super.
Im Moment liebe ich meinen Job noch, der mich sehr, sehr aber vielleicht, wir können ja mal gucken.
Nein, aber du hast recht, um da was dazu zu machen, und ich will jetzt gar nicht so viel Eigenwerbung machen. Also erstmal, ich stimme natürlich in dem allen zu, was du gesagt hast, was aber, weil wir es genau so gedacht haben. Also wir von Tag 1 aus ist das Produkt genau so gedacht worden, wir wollen einen Impact haben und wir sind halt B2B born. Ne? Also viele unserer Marktbegleiter kommen aus der B2C-Welt, super, und die haben den Markt echt gut aufbereitet. Ne? Also wir waren ja Last Mover, die haben ja andere Wettbewerber schon seit 10 Jahren aktiv. Und wir sind erst aus dem Quark gekommen, aber deswegen konnten wir es eben auch anders denken und wir konnten es eben auch denken, was brauchen die Mitarbeiter und was braucht der Arbeitgeber. Du musst halt so ein Win-Win-Win erzeugen. Ne? Also du brauchst ein Produkt, das wir selbst nicht ownen. Studios sind ja eigene Leute, die ja ihren eigenen Umsatz haben, ihr eigenes Interesse haben. Und wie baust du ein Netzwerk, wo die einen Win haben? Und da wussten wir, okay, die lassen uns nur, die geben uns nur die ganzen Premium-Studios und die ganzen coolen Sachen. Und wenn wir denen zeigen, dass wir sozusagen ihnen zusätzliche Members in die Studios stellen und nicht ihre eigenen Mitgliedschaften kannibalisieren. Deswegen hatten wir immer gesagt, wir müssen schauen, dass wir eben die unsportlichen Unternehmen oder die nicht intrinsisch motivierten oder die sogenannten Heavy User adressieren, sondern die typischen Johannisse adressieren, die eigentlich schon wissen, so Sport tut mir eigentlich gut, macht schon Spaß, aber irgendwie der Schweinehund, den kriege ich nicht so ganz immer regelmäßig überwunden. Und genau da kommt halt der Weltpass-Effekt rein, wo wir sagen, okay, den versuchen wir genau, den zu adressieren, indem dass wir erstmal natürlich mit HR zum Glück, also wir haben 28.000 Unternehmenskunden und wir dürfen mit HR zusammenarbeiten, wir dürfen mit ihnen zusammenarbeiten, dass wir die Kommunikation so neu reintragen, dass wir mit ihnen zusammen die Mitarbeiter aktivieren können. Deswegen sind wir ultra krass stolz drauf, dass wir im Schnitt nach einem Jahr Weltpass-Einführung 20% der Mitarbeiter auf Weltpass drauf bekommen. Und das sind eben nicht die Heavy User. Vielleicht 5% davon sind die Heavy User. Das bedeutet aber, nach einem Jahr haben wir bereits 15% der Belegschaft aktiviert, die morgen vielleicht so eine Risikogruppe wäre. Und das andere ist natürlich, dass das Produkt so vielfältig ist, wie die Gesellschaft vielfältig ist, dass halt für jeden was dabei ist. Und dann hast du halt diesen Win-Win-Win erreicht. Ne? Also du kriegst Incremental Members in die Studios rein, du hast ein Produkt geschaffen, das von den Mitarbeitern gerne angenommen wird und halt wirklich auch machen. Und dann hast du im Dritten natürlich auch im Arbeitgeber, die sehen, dass die Mitarbeiter happy sind und deswegen können sie eben Weltpass als Employer Branding hernehmen. Und das ist vielleicht der letzte Punkt noch, weil wir halt ganz viel messen und versuchen mit unseren Bestandskunden herauszufinden, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir das Produkt weiterentwickeln. Und wir gehen halt ganz stark in die Tiefe rein, ne? durch unsere zweite Division der eChim-Geräte, die das sogenannte BioAge haben. Ich weiß nicht, ob du die eChim-Geräte kennst, aber da kriegst du halt so eine Analyse, die in biologisches Alter errechnet und dann wird jetzt in diesem Jahr ausgerollt für alle, auch in Weltpass, so ein KI-basierter Trainingsplan. Und das ist, was ich halt total spannend finde, weil ich derjenige war früher vor eGym, wenn ich ins Studio gegangen bin, ich war halt so eine Karteileiche. Ne? Die ersten 3 Monate total motiviert und dann nicht mehr reingegangen, weil ich mir halt dann irgendwann nach 3 Monaten so dachte, so, was bringt denn das eigentlich jetzt mit Hinfahren, Duschen, Workout und so weiter, sind da gute 2,5 Stunden draufgegangen. Ist es denn wirklich eine sinnvoll investierte Zeit? Und jetzt, wenn du es halt messbar siehst, weil du dein biologisches Alter beeinflussen kannst, weil du einen KI-generierten Trainingsplan bekommst, wo du dein Gehirn nicht einschalten musst, sondern einfach dir die App zeigt, was du machen musst, das ist halt mega cool, weil dann weißt du, nach den 45 Minuten Workout, die haben halt wirklich meinen rechten Bizeps um 0,1 Prozentpunkt gesteigert, haben mein biologisches Alter um 3 Tage reduziert und so weiter und so weiter. Und das ist halt so der Motivator, der dich dabei halten lässt.
Also ja, nein, würde ich sagen, weil ich bin, glaube ich, nicht der typische Johannes, sondern ich bin die sagt, mega geil, ja. Und ich amüsiere mich immer über diejenigen, die dann immer auf ihre Uhr so gucken und sagen, wie war mein Schlafscore heute und so. Also mich würde das nicht motivieren. Mich motiviert es aber, dass ich sagen kann, hey, ich kann noch da zum Bouldern gehen und da kann ich zum Yoga gehen. Ja. Und ich glaube, das ist auch halt wichtig, dass wir von der Organisation schauen müssen, wie können wir eigentlich Umfelder schaffen, die auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen. Es wird jemanden geben, der von 9 bis 17 Uhr arbeiten möchte und dann nach Hause geht und sagt so, ja. Und das passt genauso wie jemand, der sagt, hey, ich brauche das. Und da brauchen wir nämlich auch wieder diese Säule von psychologischer Sicherheit. Es ist kein Vergleichen, ja, sondern ein beides darf nebeneinander existieren und beide werden den Impact schaffen, egal wie es dann im Außen konkret aussieht.
Ja, total. Also das ist ja auch, das ist ja auch heute unsere Welt, wie sie ist. Das ist ja eine Und-Welt. Das ist ja keine Schwarz-Weiß-Welt. Das ist ja keine Entweder-Oder-Welt, sondern das ist das eine und das andere. Also komplett. Also ich könnte es nicht besser beschreiben, was du gerade gesagt hast.
Und ich habe noch einen nächsten Link wieder gesehen. Ja, ich hatte ja ganz am Anfang gefragt, so, wir müssen auch den gesellschaftlichen Impact mitdenken. Mhm. Und das kommt für mich ganz stark daraus. Du hast ja eben gesagt, so, wir haben versucht, eine Win-Win-Win-Situation zu machen. Und darin steckt für mich auch, ja, wie müssen wir eigentlich Arbeit verstehen? Wie müssen wir auch Unternehmen verstehen? Nicht mehr im, wie können wir, und da wären wir auch wieder beim Wert wachsen, wie können wir nicht nur als Unternehmen wachsen, sondern wie können wir eigentlich für alle einen Mehrwert herstellen? Und du hast eben die Studios angesprochen, so. Und wie schaffen wir eigentlich mit unserer Arbeit nicht nur für uns ein Wachstum, sondern vielleicht auch für die anderen? Und ich glaube, ich sehe ganz stark darin auch im, sozusagen im Auflösen von Grenzen, so nicht mehr nur wir alleine denken für uns in unseren Abteilungen, ja, also wir können natürlich die Grenzen in unserem Unternehmen, aber wir können auch die Grenzen zwischen einzelnen Unternehmen, zwischen einzelnen Ökosystemen aufheben. Und ich würde da gerne auch nochmal auf sozusagen deine zweite Rolle eingehen. Du hast ja die Level Up HR Community, ich muss mal gucken, welcher Reihenfolge die Wörter sind. Ich habe irgendwie immer gesagt HR-Level-Up-Community. Aber genau, deshalb sage ich es richtig. Level-Up-HR-Community.
Ja.
Gegründet, wo ihr euch ja auch, oder wo ihr auch ein Umfeld schafft, da werden wir ja auch wieder bei Umfelder schaffen, wo ja, Führungskräfte aus dem HR-Bereich sich organisationsübergreifend austauschen können. Weshalb habt ihr sozusagen diese Community gegründet und wie würdest du das auch in diesem Kontext von, wie verstehen wir oder wie müssen wir Arbeit verstehen, mit sozusagen einordnen?
Gute Frage. Ist tatsächlich vom Markt her gekommen. Also es war kein Blueprint, den wir irgendwo auf einer Folie gebaut haben, gesagt haben, das könnten wir doch mal ausprobieren, sondern tatsächlich über den Job mit Wellpass, das wir ja an HR verkaufen, hatten wir halt einfach das große Glück, mit sehr viel faszinierenden HR-Persönlichkeiten zu reden. Und da redest du ja nicht 10 Minuten nur über das Produkt, sondern halt echt lange über, weil wir einfach interessiert sind, wie funktioniert HR-Arbeit, also so Top-of-Mind-Themen in den Organisationen, die sich für unser Produkt interessieren. Und es ist immer wieder echt das Gleiche rausgekommen, dass HR gesagt hat, wir sind ein bisschen isoliert, es gibt zu wenig Austausch auf Augenhöhe, es gibt keine Formate, vor allem keine nicht kommerziellen Formate, wo wir, wenn ich nicht mein eigenes Netzwerk habe, wo ich mich inspirieren lassen kann. Und dann haben wir das so ein bisschen strukturiert aufgenommen, was so die Pains sind, die da immer wieder hören. Und dann gesagt, okay, wir wollen nah an unserer Zielgruppe dran sein, wir wollen sie verstehen, wir wollen was Gutes tun, klar natürlich auch kommerziell, Gedanken dahinter, gar keine Frage, deswegen ist es ja auch unsere Zielgruppe für unser Produkt, ne? Aber wenn wir denen auch was zusätzlich Gutes tun kann, nicht kommerziell, wo wir eben kein Geld dafür verlangen können, dann lass uns auch überlegen, wie wir so eine Community aufbauen können. Und dann haben wir es halt erstmal relativ schlank gestartet, genauso mit dem, was du gerade machst, mit dem Podcast, und versuchen da die HR-Executives ihre HR-Arbeit mitteilen und jeder andere kann davon hören. Das ist aber sehr monodirektional und haben das Format dann weiterentwickelt durch physische Treffen. Wir nennen das Confidential Forum, deswegen eben, weil es Räume sein soll, wo sich die Leute öffnen können, wo sie über die Themen reden können, die sie halt wirklich beschäftigen, auf Augenhöhe, ne? Also da hast du halt HR-Executives drinnen, wirklich auf Executive-Ebene, weil das einfach andere Themen sind, die es auf anderen Führungsebenen sind, wo sie sich öffnen können, weil sie mit dem Thema zum Beispiel nicht mit ihrem CEO reden wollen oder vielleicht nicht mit ihrem CMO drüber reden wollen, sondern sich austauschen wollen. Und deswegen confidential, weil das bleibt im Raum, das wird auch nicht aufgezeichnet. Und dann hatten wir noch eine dritte Säule identifiziert, weil es oft kam so, wir wollen nicht in unserer eigenen Suppe schwimmen, sondern wir wollen inspiriert werden. Und so haben wir dann ein Summit ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, okay, dann lass uns mal gucken, so auch, was sind denn so die Inputgeber, die ihr braucht. Und da kam halt viel raus, Wissenschaftler, Psychologen, Coaches, KI-Experten und so weiter. Und die versuchen wir halt in einen Raum reinzubekommen und da den Wissensaustausch zu fördern.
So, und ihr macht das ja jetzt schon einige Zeit, würde ich sagen.
Vier Jahre.
Was würdest du sagen, sind ja, die meisten, ich will nicht sagen Benefits, das klingt immer so,
ja.
so zielgetrieben, aber so das, was der Mehrwert ist für die Person. Also du hast ja schon gesagt, dass sie halt diesen sicheren Raum haben, so, aber das war ja auch sozusagen euer, das wollen wir gerne schaffen. So, wenn du jetzt irgendwie sozusagen so 2, 3 Learnings, die du aus der Zeit hast, die du aber auch als Rückmeldung bekommen hast.
Es gibt nicht das HR. Das ist mein Learning, weil HR reifegrad abhängig ist vom Unternehmen. Es gibt Unternehmen, deren HR-Abteilung vielleicht nur aus einer Payroll besteht. Und dann hast du aber Unternehmen, deren HR-Abteilung Transformationsprojekte begleitet, Aufbau- und Ablauforganisationen designt, die Top-Executives innerhalb der Konzerne beraten und wirklich als Sparringspartner auftreten. Und das ist für mich ein großes Learning gewesen. Für mich, also ich bin Sales, für mich ist Sales Sales, ne? Also es gibt halt entweder so Hunting Sales, Farming Sales oder was auch immer, aber ist eigentlich immer ähnlich. Ich habe gelernt, HR ist es nicht. Also das ist so vielschichtig wie die People in der Organisation und auch so vielschichtig wie die Komplexität der Unternehmen, die HR-Abteilung haben. Das kann eben ein klassischer Blue-Collar-Unternehmen sein, das kann ein Mittelstand sein, das kann ein Enterprise-Kunde oder ein globaler sein. Da sind die HR-Abteilungen einfach immer überall anders aufgebaut und sehen anders aus.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, weil ich glaube, je nachdem, in welchem Reifestatus wir auch sind, können wir vielleicht von der HR auch andere Lösungen, Kulturen und so weiter mit integrieren.
Genau so ist es. Und deswegen sollte man auch diese Pauschalantworten, HR muss die Führung ownen, also Leadership-Themen ownen, HR muss Transformationsprojekte machen, HR ist für die Kultur verantwortlich. Ich finde, das greift zu kurz. Wenn du eine HR-Abteilung hast, die aus 3 Leuten besteht, dann ist es erstens Anmaßung von Wissen, dass das HR machen könnte und zweitens, wie soll das funktionieren? Also das geht nicht. Also diese Pauschalantworten sind die oder Pauschalforderungen an der HR-Abteilung sind deswegen einfach greifen zu kurz, weil nochmal die HR-Abteilungen einfach unterschiedlich sind und die müssen zu dem Need, den ein Unternehmen hat, einfach passen. Was ich schon beobachte, ist, dass HR aktiver sein sollte. Ich mache mich jetzt hoffentlich nicht angreifbar, aber was ich schon beobachte, ist, dass HR oftmals sehr reaktiv ist. Und was ich von vielen HR-Executives, gerade aus den Enterprise-Unternehmen gehört habe, ist, nein, HR muss nah am CEO dran sein und muss dann einfach auch proaktiv in die Gestaltung gehen. Und wenn du eben proaktiv in die Gestaltung gehst, wirst du auch von den Fachbereichen als valider Sparringspartner akzeptiert. Aber das setzt natürlich voraus, dass du auch das richtige Potenzial, also die richtigen Mitarbeiter in der HR-Abteilung hast. Aber nochmal, das hängt davon ab, was der Need in den Fachbereichen in deiner Organisation ist und wo die Reise hingeht, in welchem Reifegrad du dich eben gerade befindest.
So, und da können wir jetzt sozusagen langsam zum Ende so ein bisschen auch nochmal eine Verknüpfung zu vorne schaffen, weil wir ja da auch geschrieben haben, wie müssen wir vom Denken her Arbeit anders denken. Und ich glaube auch die HR-Rolle, du hast eben gesagt, sie muss aktiver werden. Ich würde es vielleicht auch noch so ergänzen mit HR muss selbstbewusster werden, weil ich kann mich noch erinnern, als ich nach meinem Abitur erst ein duales Studium begonnen habe und ich habe gesagt, oh, ich habe den ersten Praktikumseinsatz gehabt. Und ich sage, oh, ich möchte in die HR-Abteilung, ja, weil ich es damals spannend fand. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum HR-Abteilung? Da kannst du hingehen, wenn du Mutti bist, so, ja. Und das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, so. Aber ich glaube, wir haben trotzdem immer noch dieses bisschen in der Arbeitskultur, in der Gesellschaft, dieses so, HR macht die weichen Themen. Und ich glaube, wir brauchen da auch ein Shift, dass wir sagen, nee, HR ist ein wesentlicher Bestandteil und eine Organisation kann nur wirksam und gesund sein, wenn wir HR mitdenken, wenn wir HR diese Rolle mitgeben. Und dafür dürfen wir aber auch, ja, wir dürfen nicht nur warten, bis uns der Platz angeboten wird, sondern ich glaube, als HR dürfen wir auch sagen, wir sind da und wir sind wichtig. Und ich glaube, es braucht diesen zum einen Push und zum anderen den Pull, dass wir da gemeinsam denken.
Ja, total. Ich musste so ein bisschen kommentieren, logischerweise. Du hast recht, ich widerspreche da nicht. Aber es ist wie bei allem, es darf, also das, Also ein Unternehmen ist eine wertschöpfende Organisation, nichts darf einen Selbstzweck haben. Und das geht ja auch bei den Benefits. Ich mache die nicht einfach nur, weil ich lustig bin, sondern weil ich eben einen Revenue dahinter erwarte. Das Gleiche ist bei Diversitätsthemen. Ich mache nicht Diversität, weil ich per se ein Gutmensch bin, sondern ich mache Diversität, weil ich davon überzeugt bin, dass diverse Teams produktiv sind. Und divers heißt jetzt nicht entlang von ethnischen, sexuellen, religiösen Themen, sondern vor allem halt von: Ich begreife den Mensch in der Gesamtheit so, wie er ist, und gucke mir eben nur die Leistung an und suche die besten Potenziale in dem Moment, die ich brauche für die beste Rollenerfüllung. Und dann hast du automatisch per Definition eine Diversität aufgebaut. So, und das gilt eben auch für HR. HR darf nicht da sein, einfach nur so selbstweg, so, ja, das machen die, die mit den weichen Themen rumlaufen. Nein, eben nicht, sondern die sind da, weil sie einen Revenue-Beitrag haben. Und wenn der nicht sichtbar ist, dann musst du eben sichtbar gemacht werden, gerade jetzt, wo wir in eine Welt von künstlicher Intelligenz gehen, und da ist ja das Wort kam wie künstlich schon drinnen, wir sind aber Menschen. Das heißt, das Nicht-Künstliche, das Menschliche, das Emotionale, das muss ja noch viel mehr, jetzt noch mal mehr gefördert werden und berücksichtigt werden und gedacht werden, wie wir die zwei Welten des Künstlichen und des Humanoidens zusammenbringen. Deswegen sehe ich persönlich ganz, ganz, ganz große Verantwortung im HR für die Zukunft. Aber nochmal, das muss halt auch aktiv gestaltet werden.
Ja, und ich finde, ich gebe jetzt auch noch einen Satz dazu.
Ja, bitte.
Für mich ist das immer so ein bisschen, ich sage immer, wir müssen immer drei Aspekte zusammendenken. People, Planet, Profit. Ich sage immer, wenn wir eine Organisation schaffen, wo die Personen alle nur glücklich sind und gestärkt sind, wir aber unterm Strich dann keinen Profit haben, bringt uns die Organisation auch nichts, weil sie auch irgendwann bankrott geht und kein Arbeitsplatz mehr da ist und dann auch kein Raum mehr ist. Ja, also weil Profit wird oft, wenn wir von Sinn sprechen, immer als sowas Negatives dargestellt, wo ich sage, nein, Profit ist weder positiv noch negativ, sondern was wir damit gestalten, das ist das Entscheidende. Und auch da brauchen wir ein Umdenken.
Total. Und da bist du ja gerade bei der Diskussion, bei der Leistungsdiskussion, die du in der Gesellschaft hast, dass ja leider Unternehmen, Wertschöpfungsunternehmen, Geld, Kapital immer einen negativen, oder in vielen Teilen der Gesellschaft einen negativen Touch haben. Das ist so, also ich könnte mich da jetzt aufregen, tue ich nicht, aber es ist einfach genau das, was du gesagt hast. Es geht kein Wohlstand ohne Leistung. Aber der Wohlstand führt dazu, dass wir uns selbst verwirklichen können, dass wir uns Sachen leisten können, dass wir gesund sind, dass wir in uns investieren können und so weiter und so weiter. Brauche ich dir nicht sagen, ich sehe es ganz genauso. Ja.
Ja, und ich glaube, wir könnten darüber noch mal eine längere Diskussion oder eine neue Podcast-Folge machen. Wie sieht es gerecht aus? Wie können wir eigentlich mit Geld in der Wirtschaft umgehen? Ja, Spenden, wie verteilen wir Gehälter? Ja, also wie ist auch die Bezahlung der Mitarbeitenden? Aber ich glaube, dann sind wir in einem ganz, ganz neuen Thema und würden die nächste Stunde füllen. Deshalb sozusagen zum Abschluss erst noch mal an dich die Frage: Wir haben jetzt vieles angerissen. Gibt es vielleicht noch was, wo du sagst, so Romy, darüber haben wir noch nicht gesprochen, mir ist das aber noch wichtig?
Nee, weil sonst machen wir wieder so ein Gespräch von einer Stunde auf. Und nein, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel gesprochen. Ich fühle mich wohl mit dem, was wir gesprochen haben.
Okay, dann dürfen wir in den Checkout gehen. Und wir haben sozusagen die Checkout-Sätze oder zumindest die Aspekte davon ja schon immer mal angesprochen. Ja, wir haben gesagt, wir müssen das einzelne Individuum in den Blick nehmen mit den verschiedenen Rollen, aber auch sozusagen das Team an sich und auch die Gesellschaft. Und deshalb würde ich jetzt gerne mit dir mit dem starken Ich und dem starken Team und der starken Gesellschaft auschecken. Und der erste Satz, den du vervollständigen kannst zum starken Ich, heißt: Starkes Ich heißt für mich, gesund wirksam zu sein, indem ich.
Indem ich in mich investiere.
Danke. Zum starken Team. Starkes Team heißt für mich, Leistung und Gesundheit zu verbinden, indem wir
aufeinander Rücksicht nehmen und den anderen nehmen, wie er ist, inhaltlich uns auseinandersetzen und reiben, aber in der Form der Verbindung wertschätzend miteinander umgehen. Versuchen, nicht übergriffig zu sein und einfach zu akzeptieren, dass jeder Mensch ein Individuum ist mit seinen individuellen eigenen Ideen, Wünschen, Träumen, Ängsten, Emotionen und so weiter.
Danke dir. Und damit kommen wir zur starken Gesellschaft. Starke Gesellschaft heißt für mich, Arbeit neu zu verstehen, indem wir
Arbeit neu verstehen, indem dass wir starre Strukturen, starre Muster durchbrechen, in Ergebnissen denken und nicht in Paragraphen, Formen, Vorschriften, Regulierungen, sondern begreifen, dass wir hochdynamisch in unserer Gesellschaft und mit anderen Gesellschaften voneinander abhängig sind.
Vielen, vielen lieben Dank, Johannes, für den Checkout, für die ganzen Impulse, die du auch hier in dem Podcast geteilt hast. In die Shownotes packe ich auf jeden Fall den Link zu Wellpass. Also wenn jetzt HR-Verantwortliche zugehört haben und gesagt haben, wir wollen auch sozusagen eine Arbeitskultur schaffen, die die Gesundheit stärkt, dürft ihr gerne da reinschauen. Und ich würde sagen, den Link zu dem Newsletter von eurer Community packen wir da auch gleich rein.
Ist lieb, danke.
Und ja, dann kann ich dir nur Danke sagen.
Ne, danke dir. Vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wirklich tolles Format. Danke, danke, Romy.
Danke dir. Ich hoffe natürlich, dass du aus dieser Folge wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Und vielleicht hast du gemerkt, dass es beim Thema Leistung und Gesundheit nicht um einfache Antworten geht, sondern um ein bewussteres Verständnis von Arbeit, von Wirkung und von den Rahmenbedingungen, die wir gestalten. Und genau hier liegt auch eine zentrale Führungsaufgabe. Nicht nur Ergebnisse im Blick zu behalten, sondern das Umfeld, in dem diese Ergebnisse entstehen. Und wenn du dich mit genau diesen Fragen intensiver beschäftigen möchtest, dann startet im Oktober die nächste Runde meines Leadership-Programms Zusammenwachsen. Und auch hier bringe ich organisationsübergreifend Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen zusammen, und zwar auch systemübergreifend, nämlich aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung. Und in dem Programm geht es darum, die eigene Führungsrolle zu klären, die eigene Haltung zu schärfen und bewusster zu gestalten, wie du Führung im Alltag lebst. Alle Informationen zu dem Programm und zum Buchen eines Kennenlerngesprächs findest du in den Shownotes. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge ebenfalls spannend sein könnte, dann würde ich mich noch freuen, wenn du sie in deinem Netzwerk teilst. Und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Woche und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.